und mit mir als Diskussionspartner Herbie. Wir behandeln in der heutigen Sendung zwei Ereignisse ganz unterschiedlichen Charakters, die sich in der letzten Zeit ereignet haben. Das eine fast unbemerkt, das andere erregt die öffentliche Debatte seit Wochen. Wobei das eine, das wundert einen, eigentlich doch vielleicht die Massen hätte aufregen sollen, denn dort geht es um deren nackte Existenz. Ich spreche von der Metalltarifrunde 2010. Das andere, was den großen Wirbel verursacht, betrifft die Massen gar nicht. Da geht es um die Steuer-CD, den Steuerdatenklau und das Hin und Her zwischen Deutschland und der Schweiz. Unserem Standpunkt entsprechend werden wir mit dem Thema beginnen, wo wir meinen, da gäbe es mehr als einen Grund, sich für ihn zu interessieren, sich da einiges klarzumachen und auch drüber aufzuregen. Die Metalltarifrunde 2010. Man musste aufpassen, sie nicht zu verpassen, die diesjährige Metalltarifrunde. Es sollte eine, nach Auskunft der Gewerkschaft, Blitzaktion sein, ganz ohne Rituale und geräuschlos. Und so ist es denn auch tatsächlich gewesen. Auf, wie es hieß, informeller Ebene sind sich Gewerkschafter und Arbeitgeber ganz schnell ziemlich nahe gekommen. Die IG Metall stellte erstmals keine Lohnzahl auf und bot stattdessen Lohnverzicht durch nochmalige Erweiterung der sogenannten betrieblichen Kurzarbeit an. Mit großem Verständnis für die, wie es hieß, gebeutelte Metallbranche verfolgt die IG Metall ihr Ziel, die Rettung von Arbeitsplätzen, egal was das für Lohn und Leben der Lohnabhängigen bedeutet. Vorab hatte Gewerkschaftschef Huber die Marschrichtung der Tarifrunde verkündet. In Welt Online haben wir das folgende Zitat gefunden. Zitat, wenn wir unserer bisherigen Linie treu bleiben wollen, dass die Beschäftigung ganz oben steht, dann sollten wir in die Gespräche mit den Arbeitgebern ohne Konditionen hineingehen. So Metallchef Huber. Zum Einstieg in die diesjährige Tarifrunde trat die IG Metall, wie gesagt, zur Verwunderung sogar mancher Gazetten ohne Lohnforderung an und wollte sich erklärtermaßen mit den Arbeitgebern ausschließlich darüber einig werden, Zitat, wie möglichst viele Arbeitsplätze in der kriselnden Branche gerettet werden können. Zitat Ende. Der Kern der Tarifrunde, nichts fordern, um Arbeitsplätze zu retten, ist aus Sicht der Gewerkschaft die logische Konsequenz aus der jetzigen Krisensituation. So Berthold Huber. Wir meinen, dass es in der Tat nicht verwunderlich ist, dass die Gewerkschaft zu dieser, wie sie es selbst nennt, logischen Konsequenz kommt. Arbeitsplätze retten, ganz bedingungslos. Denn mit dieser Tarifrunde spitzt sie zu, was ihr Standpunkt nicht erst seit heute ist. Und das ist der Hammer. Den Unternehmen anzubieten, und zwar dieses Mal ganz umstandslos, ihnen alle Freiheiten zu lassen im Umgang mit ihren Beschäftigten, wenn diese nur weiter beschäftigt werden. Herbie, was ist das für ein Ziel, Arbeitsplätze zu retten?
Das klingt so selbstverständlich, dass man für den Erhalt von Arbeitsplätzen sein soll. Aber es lohnt sich die Überlegung, die allgemein so selbstverständlich ist, wozu oder worin besteht das Ziel, Arbeitsplätze zu retten? Was ist überhaupt ein Arbeitsplatz? Und warum ist das für die Gewerkschaft die logische Konsequenz aus der Krisensituation? Zunächst lässt sich feststellen, dass der Gewerkschaft nichts selbstverständlicher ist, als dass die Unternehmen in der Krise ihre Bilanzen auf Kosten der Belegschaft sanieren. Es leuchtet ihr total ein, dass quasi automatisch Entlassungswellen anstehen, wenn sich die Arbeit für das Kapital nicht mehr lohnt. So rechnet die Gewerkschaft mit unternehmerischem Sachverstand schon mal selber aus, wie viele hunderttausend Arbeitsplätze in den nächsten 2 Jahren auf der Kippe stehen. Dass es einzig darum zu gehen hat, dass die Arbeitsplätze rentabel sind, dass sie lohnend sind für die Anwender, die sie nur einrichten, um damit einen Gewinn zu erwirtschaften. Das ist auch für die Gewerkschaft die fraglos gültige ökonomische Rechnungsweise. Und diese Rechnungsweise geht folgendermaßen. Der kapitalistische Nutzen der Arbeit ist der Gewinn. Arbeit, die keinen Gewinn bringt, ist kapitalistisch gesehen nichts wert. Sie ist unnütz. Dann wird sie nicht gekauft, nicht angewendet, also gibt es auch keinen Lohn. Denn Gewinn ist die absolute Bedingung, damit überhaupt ein Lohn bezahlt wird, ein Arbeitsplatz eingerichtet wird. Das heißt, die Arbeit, die der Kapitalist kauft, muss mehr Geld bringen, als sie dem Unternehmer kostet. Die Leistung der Arbeiter muss also dieses Plus erwirtschaften für ihre sogenannten Anwender. Genau auf diese Differenz kommt es an. Deshalb ist der Lohn übrigens immer zu hoch und die Arbeit kann gar nicht intensiv genug sein. Schädlich ist die Lohnarbeit für die Lohnabhängigen immer. Nicht erst, wenn die Arbeit gar nicht stattfindet, weil sie nicht rentabel ist, sondern auch, wenn Arbeit stattfindet, wenn sie den gewünschten Überschuss für die andere Seite erbringt, also nach deren Rechnung rentabel ist. Das Lohnarbeitsverhältnis hat für die Beschäftigten folgenden Haken. Ob und wie viel Lohn die Leute bekommen, darüber entscheidet sich das Leben der lohnabhängigen Menschheit, der sogenannte Lebensstandard. Und ob die vom Lohn auch leben kann, das ist nicht Bestandteil der ökonomischen Kalkulation der Unternehmen. Darum geht es eben nicht. Für Unternehmer ist der Lohn und damit das Leben der Leute ein leidiger Kostenfaktor. Lohn fällt ab, wenn die Firma die Arbeitskräfte brauchen kann, wenn nicht, dann eben nicht. Das ist marktwirtschaftlich durchaus sachgerecht und so eingerichtet. Da stellt sich die Frage, wie sieht das eigentlich die Gewerkschaft? Sie weiß, dass das Leben, die Existenz ihrer Klientel total abhängig ist von dieser kapitalistischen Rechnungsweise. Und welchen Schluss zieht sie daraus? Um den Lohn, also das Lebensmittel der Lohnabhängigen, zu erhalten, verzichtet sie immer mehr auf das, was ihn erst zum Lebensmittel macht. Sie setzt sich für das Gelingen der Gewinnproduktion, also für die Fortsetzung dieser Rechnungsweise ein. Und dafür stellt sie den leidigen Kostenfaktor Lohn, also das Lebensmittel der Arbeiter, zur Disposition, um die Unternehmen wieder aus der Krise zu bringen.
Dabei verlässt sich die Gewerkschaft darauf, dass jedermann ganz selbstverständlich einleuchtet, dass Arbeitsplätze ein hohes Gut sind, eine Wohltat für ihre Besitzer. Hauptsache Arbeitsplätze ist der Slogan. Nur, was ist davon zu halten? Sicher, sich nicht krummlegen dürfen für die Gewinnrechnung der anderen Seite, das ist für die Betroffenen eine Katastrophe, denn wenn ihre einzige Einkommensquelle versagt, ist ihre Existenz schnell zerstört. Doch wenn dem so ist, wäre dann hier nicht vielmehr ein Urteil fällig, was das für eine beschissene Einkommensquelle ist, dieser Arbeitsplatz? Es ist nichts als ein Ausbeutungsplatz, den die Firma in ihrem Interesse einrichtet, ein Mittel, mit dem ein Plus erzeugt werden soll. Sie will möglichst viel Leistung der Arbeitskräfte mit möglichst wenig Lohn bezahlen, damit es am Schluss möglichst viel Überschuss in den Bilanzen gibt. Das ist der Arbeitsplatz. Eine Profitquelle, eine Zusammenfassung all der Ansprüche, die das Kapital an die Arbeitskräfte stellt. Und wenn die mit diesen Arbeitsplätzen kalkulierten Gewinne nicht herausspringen, ist der Futsch. Mitsamt dem Lebensunterhalt der Lohnabhängigen. Arbeitsplätze fordern heißt so viel wie, wir sind abhängig von euch, also nutzt uns bitte aus, nur so können wir leben. Dafür nehmen wir hin, dass der Arbeitsplatz für uns immer weniger taugt und dass unsere Abhängigkeit von euch immer mehr zunimmt. Zusammengefasst, eine Parteinahme für Arbeitsplätze, im Sinne von Hauptsache Arbeitsplatz ist nichts als eine Parteinahme für die Unternehmen und damit für die Fortsetzung der Schädigung der Arbeiter. Die Unternehmer verheimlichen ihre Kalkulationen mit den Arbeitsplätzen nicht. Sie verkünden diese täglich. Und die Arbeiter kriegen es ein Leben lang zu spüren, was es heißt, als dieser leidige Kostenfaktor der Gewinnproduktion mit dieser immer unsicheren Einkommensquelle benutzt oder auch nicht benutzt zu werden. Während das Kapital ständig den unversöhnlichen Gegensatz von Geschäftsinteressen und Existenznotwendigkeiten der Lohnabhängigen präsentiert, besteht die Gewerkschaft auf deren Vereinbarkeit und macht sich selber zum Agenten dieser geglaubten Vereinbarkeit, dieser propagierten Vereinbarkeit mit lauter konstruktiven Vorschlägen.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Standpunkt, das Unvereinbare, nämlich das Geschäftsinteresse der Unternehmen und die Existenznotwendigkeiten der Lohnabhängigen, die von deren Kalkulation abhängig sind, in Einklang bringen zu wollen. Doch das ist der Standpunkt der Gewerkschaft, mit dem sie an Tarifrunden herangeht. Von diesem Standpunkt aus hat die Gewerkschaft sich gefragt, aktuell, was braucht der Arbeitsmann in der Krise? Und sie ist auch fündig geworden. Er braucht, dass ausgerechnet die Wirtschaft aus der Krise kommt. Und dafür braucht die Wirtschaft vor allem was von ihm. Die Gewerkschaft nimmt dazu Stellung. Wir haben ein Zitat von IG Metall Bezirksleiter Schild, der sagt, die Krise ist weder vorbei, noch ist sie überwunden. Erst recht nicht mit Blick auf die Beschäftigungsrisiken. Wer jetzt vom Ende der Krise faselt, hat nichts verstanden. Oder Bezirksleiter Neugebauer von der IG Metall, die IG Metall kann ein baldiges Ende der Krise nicht erkennen. Während es sonst üblich ist, dass die Unternehmer auf ihre schwierige Wirtschaftslage verweisen, warnt hier die Metallgewerkschaft selber vor Schönfärberei der wirtschaftlichen Notlage der Unternehmen. Für deren Notlage in der Krise zeigt die Gewerkschaft volles Verständnis. Schon im Vorfeld der Tarifverhandlungen zeigt sie sich so einfühlsam für die Situation der so geplagten Kapitalisten, dass sie am Verhältnis von Lohn und Leistung und an der Höhe des Lohns gar nicht korrigierend eingreifen will. Bisher stand die Tarifrunde immer dafür, dass die Arbeiter eine Kompensation für die Verschlechterungen brauchen, die ihnen die Unternehmen im Lauf des Jahres zufügen. Schließlich gehört es zur wichtigsten Aufgabe des Unternehmers, den jeweiligen Tarifabschluss, der in der Regel jährlich oder in längeren Zeitabschnitten erneuert wird, zum Anlass zu nehmen, das Verhältnis von Lohn und Leistung zu seinen Gunsten zu verändern, ganz abgesehen davon, dass sich die Kaufkraft des Lohns wie von selbst immer zu Ungunsten der Arbeiterschaft verändert. Angesichts der Krise kommt die Gewerkschaft gar nicht mehr auf die Idee, dafür eine Kompensation zu verlangen. Wie sie überhaupt ihre frühere Methode mit Warnstreiks und Demos die Tarifrunde zu flankieren, in der Krisenlage selbst für überflüssigen Theaterdonner hält. Den bei früheren Tarifrunden üblicherweise eröffneten Streit eröffnet sie in diesem Jahr gleich gar nicht und erledigt ihn mit dem Hinweis, es handle sich dabei doch nur um überflüssige Tarifrituale. Das ist genau die Vokabel, mit der ansonsten Arbeitgebervertreter und Öffentlichkeit Tarifauseinandersetzungen als unsinniges und schädliches Produkt gewerkschaftlicher Borniertheit bloßstellen. Der IG Metall Bezirksleiter Hofmann drückt das mit seinen Worten so aus. Zitat: Die Krise lässt uns keine Zeit für taktische Spielereien. Taktische Spielereien nennt der Gewerkschafter also frühere Tarifauseinandersetzungen seines Vereins. Sowas soll nicht mehr sein. In der Krise soll alles schnell abgewickelt werden. Da will die Metallgewerkschaft den Unternehmen keine Lohnerhöhung zumuten. Und ganz konsequent war dann das Ergebnis auch an der Lohnfront. Die Vereinbarung, zu der sie gekommen ist, lautet folgendermaßen: Sie gilt für 2 Jahre. Solange stört dann keine Lohndebatte mehr den normalen Gang der kapitalistischen Benutzung der Arbeit. Schnell und ohne viel Aufhebens wurde vereinbart, dass im ersten Jahr eine Einmalzahlung von 320 Euro erfolgt, was überall als Nullrunde verstanden und auch gelobt wird. Und ab April 2011 gibt es dann 2,7%. Dabei entwickelt die Gewerkschaft selbst im Detail so viel Rücksicht und Verständnis für die Not der Unternehmer, dass sie ihnen gestattet, diese 320 Euro im Jahr 2010 nicht auf einmal, sondern in 2 Raten abzubezahlen. Im Übrigen ist es kein Geheimnis, dass das fürs Unternehmerkalkül so Schöne an Einmalzahlungen darin besteht, dass diese für spätere Tariferhöhungen nicht sockelwirksam sind, was so viel bedeutet wie, dass die nächste zu vereinbarende Lohnerhöhung nicht auf diese Einmalzahlungen mitbezogen wird. Es handelt sich bei dieser Einmalzahlung ganz offensichtlich eben um Almosen.
Soweit die Lohnseite. Aber diese Rücksichtnahme auf die Notlage der Unternehmerschaft bei der Lohnhöhe war nur das eine. Hauptsächlich ging es der Metallgewerkschaft in dieser Tarifrunde um ein umfassendes Kurzarbeitsprogramm, mit dem sie die von allen Seiten an die Wand gemalte Gefahr von Massenentlassungen entschärfen will. Die Gewerkschaft setzt sich deshalb zum einen für eine Verlängerung der staatlich geförderten Kurzarbeit ein und zum anderen soll der Ausbau der sogenannten tariflichen Kurzarbeit stattfinden, wozu noch einiges zu sagen sein wird. Zunächst einmal, an ihrer Stellungnahme zur Kurzarbeit wird deutlich, dass und was der Gewerkschaft wie ein Naturgesetz einleuchtet. Wenn das Kapital in der Krise keine rentable Arbeit hat, müssen Entlassungen sein. Hire and fire, heuern und feuern, sind als ganz selbstverständliche und auch nachvollziehbare Maßnahmen der Unternehmerschaft unterstellt. Aber so meint die Gewerkschaft, das muss gar nicht sein. Man müsse nur dafür sorgen, dass die Rechnung der Unternehmer, die sie mit den wahrscheinlich anstehenden, auf jeden Fall einkalkulierten und ins Auge gefassten Entlassungen verfolgen, anders aufgeht. Tja, wenn die Gewerkschaft etwas dazu beitragen kann, dass die Unternehmer anders auf ihre Kosten kommen, so fragt sie gewissermaßen mit dieser Tarifrunde bei der Unternehmerschaft an, ob die sich nicht darauf einlassen möchte, die knappe, rentable Arbeit unter den Arbeitern zu verteilen. Sie, die Gewerkschaft, würde dafür den Preis übernehmen, im Namen der Arbeiterschaft versteht sich, nämlich den Schaden unter ihnen aufteilen. So ließen sich doch Belegschaftskosten sparen, ohne Entlassungen. Die IG Metall erklärt sich also dazu bereit, und das hat sie auch unterschrieben, dass sie bereit ist, den Verzicht auf umstandsloses Heuern und Feuern mit Lohnverzicht zu erkaufen, den die Arbeiter mit Kurzarbeit hinnehmen müssen. Die Unternehmer sollen jedenfalls nicht über Gebühr belastet werden, damit sich die Anwendung von Kurzarbeit für sie auf jeden Fall lohnt. Und in seinem Kommentar, in einem Interview nachzulesen in der Internetseite der IG Metall, zum Tarifabschluss sagt Bertolt Huber klipp und klar, die Lasten, Zitat, für sichere Arbeitsplätze tragen zuallererst die Beschäftigten. Sie verzichten bei Kurzarbeit auf einen Teil ihrer Einkünfte. Da stellt sich schon die Frage, ob die Kurzarbeit denn diesen hohen Preis wert ist. Verdient sie den guten Ruf, den sie allenthalben nicht bloß bei der Gewerkschaft genießt? Herbie, vielleicht sagst du mal was dazu.
Ich möchte zunächst noch nicht auf die aktuellen Überlegungen der Gewerkschaft zur tariflich zu vereinbarenden Kurzarbeit eingehen, sondern das Programm Kurzarbeit als solches charakterisieren. Kurzarbeit ist der Beleg dafür, dass der Lohn nicht am Lebensbedürfnis des Arbeitsvolks ausgerichtet ist, sondern am Geschäftskalkül des Unternehmers. Aus seiner Kalkulation kommt raus, was für die Lohnabhängigen als Lebensunterhalt bleibt. Das Prinzip der unternehmerischen Kalkulation heißt, gezahlt wird nur die Arbeit, die auch gebraucht wird, weil und insofern sie sich für sein Geschäft lohnt. Und wenn sich nur die Anwendung von weniger Arbeit lohnt, dann verkürzt das eben den Lebensunterhalt der Beschäftigten. Logisch. Kurzarbeit bedeutet also gewissermaßen verkürzte Bedürfnisbefriedigung für die Beschäftigten. Klar ist dabei, dass der gezahlte Lohn nicht am Bedarf der Arbeiter Maß nimmt, sondern am Bedarf des Betriebs nach Arbeit. Für den ist es selbstverständlich, dass er für weniger Stunden entsprechend weniger Geld für die Bedürfnisse der Arbeiter rausrückt. Dummerweise können die Betroffenen nicht dem gekürzten Lohn entsprechend auch Kurzpreise und Kurzmieten geltend machen. Das wäre gut. Rein marktwirtschaftlich aber gesehen ist das durchaus aus Sicht der Gewerkschaft übrigens völlig korrekt und sonnenklar. Was für Arbeiter überhaupt an Leben abfällt, ist die abhängige Variable vom Geschäft des Kapitals. Das ist die Geschäftsgrundlage auch der Interventionen der Gewerkschaft. Damit dürfte klar sein, dass Kurzarbeit nichts Schönes ist. Und zwar nicht nur wegen der gekürzten Bedürfnisse übrigens. Schließlich werden die Leistungsanforderungen, die der Betrieb den Kurzarbeitern abverlangt, ja nur wegen Kurzarbeit nicht geringer, sondern im Gegenteil. Dass die Einführung von Kurzarbeit gern zum Anlass genommen wird, die geforderte Arbeitsleistung zu verdichten und zu intensivieren, kann man entsprechenden Stellungnahmen Verantwortlicher immer wieder entnehmen. Leuchtet ja auch ein, wenn man kürzer arbeitet, kann man sich in derselben Zeit besser verausgaben. Was danach kommt, ist wohl auch der Gewerkschaft irgendwie egal. Auch in der gekürzten Arbeitszeit kommt es dem Unternehmen eben auf die volle Rentabilität der Arbeit an. Jede bezahlte Arbeitsstunde muss sich lohnen für ihre Anwender. Für die Gewerkschaft wie für die Unternehmer ist es eine Binsenweisheit, dass das Unternehmen auch für jede Stunde der verkürzten Arbeit nur Geld zahlt, wenn und weil es seinen kompletten Profit aus der Arbeit zieht. Nun noch ein paar Worte zu dem Modell der gesetzlichen Kurzarbeit, das nun schon einige Zeit praktiziert wird und das eben nicht auf dem Mist der Gewerkschaft, zumindest nicht auf dem freiwilligen Mist der Gewerkschaft gewachsen ist. Die Gewerkschaft meint, diese gesetzliche Kurzarbeit soll verlängert werden, denn die hat sich für die Unternehmen wunderbar bewährt. Die Unternehmer können monatelang zu minimierten Lohnkosten arbeiten lassen und kalkulieren, wie sie mit wenig Stammpersonal wieder durchstarten, wenn alles vorüber ist. Die Kurzarbeit ist also eine Hilfe, und zwar für das Kapital. Der Staat befreit die Unternehmer von der Pflicht, den im Arbeitsvertrag vereinbarten Lohn zu bezahlen. Wenn es dann in ihre Kalkulationen passt, Arbeiter in Kurzarbeit zu schicken, dann kriegen sie staatlicherseits grünes Licht. Aus der Kasse der Arbeitslosenversicherung, also aus den Beiträgen, die den Arbeitern zwangsweise abgezogen werden, bedient sich der Staat und bezahlt 60% der entfallenen Löhne. Die schäbige Wohltat des Staates besteht also darin, dass er mit den Beiträgen der Arbeiter teilweise den Schaden kompensiert, den das Kapital bei den Leuten anrichtet.
Aber die kreativen Einfälle der Metallgewerkschaft gingen in dieser Tarifrunde noch einen Schritt weiter. Nicht nur soll die staatlich geforderte Kurzarbeit fortgesetzt werden, es soll außerdem auch die sogenannte tarifliche Kurzarbeit ausgedehnt werden. Diese soll eingesetzt werden, wenn die Unternehmer die gesetzliche Kurzarbeit bereits ausgeschöpft haben. Schon in der letzten Runde hatte die IG Metall in einem sogenannten Beschäftigungstarifvertrag den Unternehmern die Freiheit unterschrieben, die Arbeitszeit bei Bedarf von 35 auf 30 Stunden zu senken, womit eine entsprechende Lohnsenkung einherging. Diese Tour lässt sich fortsetzen. Die neue Regelung weitet dieses Angebot noch erheblich aus. Und die Gewerkschaft in ihrer Darstellung des Tarifabschlusses weist darauf hin, dass die Arbeitszeit beispielsweise, ich zitiere jetzt aus der Seite der IG Metall im Internet, in Nordrhein-Westfalen auf 28 Stunden abgesenkt werden kann und sogar bei per freiwilliger Betriebsvereinbarung auf 26 Stunden. Die dabei im Tarifabkommen angestellten Rechnungen muss man im Einzelnen gar nicht verstehen und nachvollziehen können. Aber so viel lässt sich ohne detaillierte Befassung feststellen. Dem Unternehmen wird weitgehend die freie Entscheidung eingeräumt, die Arbeitszeit und damit den zu zahlenden Lohn in einem Umfang zu reduzieren, dass selbst die gewerkschaftliche Fantasie kaum ausreichen wird, sich vorzustellen, dass man damit überhaupt noch auskommen kann. Deshalb wagt die Gewerkschaft ihrerseits glatt, den Unternehmen einen sogenannten Teillohnausgleich abzuverlangen. Wie gering der bemessen ist, auch das lässt sich da nachlesen. Wenn die betriebliche Vereinbarung eine Absenkung auf 26 Stunden vorsieht, dann werden noch 28 gezahlt. Das heißt, für einen Lohnverlust von mehreren hundert Euro gibt es wahrscheinlich 20,50 Euro zusätzlich, also so ungefähr 1,50 am Tag. Bei 28 Stunden beträgt der Ausgleich 1,5 Stunden, also nicht mal mehr das. Nur nebenbei, bei diesen Vereinbarungen zur Kurzarbeit handelt es sich nicht um eine vertragliche Verpflichtung der Unternehmer, auf Entlassungen zugunsten von Kurzarbeit zu verzichten. Vielmehr sollen die Betriebe die freie Entscheidung behalten, je nach unternehmerischem Kalkül der Kurzarbeitsvariante den Vorzug vor Entlassungen zu geben. Und da noch ein letztes, was die Gewerkschaft charakterisiert. In ihrem immer wieder ausgesprochenen Hinweis darauf, dass die von ihr Vertretenen die Zeche zahlen, gibt es dann noch die folgende schöne Aussage von Bertolt Huber. Die Beschäftigten verzichten bei Kurzarbeit auf einen Teil ihrer Einkünfte. Es gibt viele Unternehmen, in denen die gesamte Belegschaft auf Teile des Einkommens verzichtet, obwohl der Einbruch nur in Teilen des Unternehmens erfolgt ist. Das ist gelebte Solidarität. Darauf ist sie stolz, dass sie die Solidarität der Opfer verkörpert.
So, ich denke, es ist Zeit, zu einem Fazit zu kommen. Für die Gewerkschaft kommt gerade dann, wenn wegen der Krise die Arbeiter noch mehr gebeutelt werden als normalerweise, alles darauf an, dass das Kapital aus der Krise kommt. Nach der gewerkschaftlichen Logik, die heißt, Hauptsache Arbeit, ist dies gleichbedeutend mit einer Verzichtsleistung ihrer Mitglieder, für deren vornehmste Aufgabe sie hält, das Kapital zu seinem neuen Wachstum anzuschieben. Die Gewerkschaft wartet gar nicht erst ab, bis die Unternehmerschaft die in der Krise besonders brutale Konkurrenz der Arbeiter zu deren Schaden auf dem Arbeitsmarkt durchsetzt. Quasi in vorauseilendem Gehorsam macht sie selbst die Schlechterstellung für die gesamte Arbeiterklasse per Vertrag verbindlich. Das ist schon eine Spitzenleistung, auf die die Gewerkschaft aber ganz stolz ist, weil sie das für ein nationales Gemeinschaftswerk hält. So kann man von Seiten der Gewerkschaft selbstbewusst hören, Zitat, die Lasten für sichere Arbeitsplätze tragen zuallererst die Beschäftigten. Sie verzichten bei Kurzarbeit, egal ob gesetzlich oder tariflich, auf einen Teil ihrer Einkünfte. Das ist schon toll. Und man muss aufpassen. Das sagt nicht etwa ein Vertreter der Kapitalseite, sondern die Gewerkschaft in Person ihres Chefs Huber. Angesichts eines so brutalen Bekenntnisses zur Verzichtsbereitschaft verwundert nicht, dass der Vertreter der Gegenseite, Metallarbeitgeber Kannegießer, an der Tarifpolitik der Gewerkschaft nichts mehr auszusetzen hat. Er sagt, Zitat, dieser Abschluss ist ein eindrucksvolles Zeichen gemeinsamen Krisenmanagements. Wir sind unserer gesamtwirtschaftlichen Verantwortung gerecht geworden. Selten habe ich erlebt, dass beide Seiten in der Lagebeurteilung so übereinstimmen. Das ist toll. Das Lob des Arbeitgeberpräsidenten und mit ihm der gesamten Öffentlichkeit hat sich die Gewerkschaft aber redlich verdient. Der starke Arm der Arbeiterklasse ist dabei gelandet, sich ganz als die abhängige Klasse zu begreifen, deren Macht sie einsetzt, um zusammen mit dem Kapital die Verzichtsleistungen der Arbeiterschaft zu organisieren, die für das erneute Wachstum des Kapitals erforderlich sind. Mit diesem gemeinsamen Dienst am Wachstum des Kapitalstandorts Deutschland will die Gewerkschaft zusammen mit dem Unternehmerverband der Metallbranche ein nationales Vorbild geliefert haben, das sich erklärtermaßen auch um den sozialen Frieden verdient macht. Das soll so viel heißen, dass sich um die Bravheit der Betroffenen, wenn ihnen ihr Schaden verabreicht wird, verdient macht. So bleibt noch als letzte sachdienliche Mitteilung festzuhalten, etwas plakativ formuliert, der Nationalismus der Gewerkschaft verbirgt den Schaden der Lohnarbeiter. Nicht bloß Kapital- und Arbeiterinteresse, sondern auch Nation und Arbeiterinteresse gehen eben einfach nicht zusammen.
Hier ist Radio X mit der Sendung Forum Gegenstandpunkt. Ihr könnt uns jeden ersten und dritten Montag des Monats von 15 bis 16 Uhr hören. Diese Sendung wird dann am folgenden Tag, am Dienstag, also morgen, von 9 bis 10 Uhr wiederholt. Wer diese Sendung nochmal nachhören möchte, kann das unter www.farberot.de machen. Am 5. Montag des Monats gibt es eine zweistündige Sendung von 15 bis 17 Uhr. Wer mit uns diskutieren will, mit den Thesen des Forums Gegenstandpunkt, hat in regelmäßigen Abständen dazu die Gelegenheit, zum Beispiel heute Abend am 15. März um 19.30 Uhr im Gewerkschaftshaus Wilhelm-Leuschner-Straße 69 in der Nähe des Hauptbahnhofs, Straßenbahnhaltestelle Basler Platz, Zugang über den Hof. Da besteht also die Gelegenheit, auch über die Thesen, die wir hier heute erläutern, zu den Themen Metalltarifrunde 2010 und jetzt im Folgenden noch zu dem Streit um die Steuer-CD darzulegen. Tja, jetzt kommt es im zweiten Teil, die nächsten 20 Minuten, zu unserer Auffassung, was die Sache mit der Steuer-CD auf sich hat, die ja seit Wochen die Zeitungen beherrscht, obwohl der größte Teil des Volkes davon nicht betroffen ist. Zur Finanzierung seines Haushalts erhebt er Staatssteuer. Jawohl, der große Teil seiner Bürger, im Wesentlichen der Teil, der seinen Lebensunterhalt durch Arbeit verdient, erlebt seinen Steuerabzug an der Quelle. Bekommt also das vom Staat beanspruchte Geld nie in die Finger. Eine Minderheit von Besserverdienenden, wie es so schön heißt, genießt die Freiheit, dem Staat die Steuer zu erklären. Steuererklärung. Das eröffnet Steueranwälten die Möglichkeit, ihre betuchte Klientel legal arm zu rechnen. Das ist rechtlich so vorgesehen und insofern ganz legal. Diese Freiheit der Besserverdienenden zur selbstständigen Erklärung der Steuer ist die Grundlage für Steueroasen wie Liechtenstein oder die Schweiz, das Geschäftsmodell Schwarzgeld zu entwickeln. Dann bedarf es nur noch eines Gemobbten, der Rache will, oder eines Geschäftstüchtigen, der bloß aufs Geld aus ist. Und fertig ist die CD mit Steuersündern, die dem betrogenen Staat doch etwas wert sein müsste. Oder, Herbie?
Ja, trotz gewisser rechtsstaatlicher Bedenken bezüglich eines Deals mit dem kriminellen Datentyp ist die öffentliche Empörung beträchtlich. Steuerhinterziehung von Millionären in Milliardendimensionen, das kann nicht nur der Staat nicht leiden. Insbesondere in der Krise ist die Repatriierung solcher Summen ein dringendes Anliegen für den Staat. Der kleine Mann ist sich mit den vielen Anständigen aus Kommerz und Politik, die da heißen Ackermann, Geisler, Frau Merkel, schnell einig. Die sagen einmütig, Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt und man muss es ahnden. Woher eigentlich die Reichen die Millionen haben, die sie aus dem Land tragen, interessiert die Objekte der Ausbeutung, die sogenannten kleinen Leute, einfach nicht. In ihrer moralischen Betrachtung tritt der Klassengegensatz hinter die sittliche Gemeinschaft der Steuerbürger zurück. In ihrem Urteil, dass Steuerhinterziehung auf jeden Fall geahndet werden muss, bilden nämlich Arbeiter und Manager ein Kollektiv gleicher. Auch wenn zwischen den von ihnen jeweils abgeführten Steuerbeträgen Welten liegen mögen. Das interessiert von dem Standpunkt, wir sind als Steuerzahler betroffen, niemanden, sondern die Gemeinschaft der dann als Steuerzahler Betroffenen ist der Standpunkt, der eingenommen wird. Obwohl keiner mit den bei ihm selbst kassierten Steuerabgaben einverstanden ist, erscheint es den unter das Steuerjoch gezwungenen als ein Gebot der Gerechtigkeit, dass dann zumindest jeder in gleicher Weise zur Finanzierung des Gemeinwesens herangezogen wird. Gerne wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass der Staat mit den entgangenen Steuern ausgerechnet Straßen und Schulen finanzieren könnte, also lauter dem Volk nützliche Dinge, obwohl es auch noch ein paar andere Dinge gibt, für die der Haushalt herhalten soll. So ist die Figur des Steuerzahlers, neben aller Säuernis über die staatliche Zwangsabgabe, das große materielle Gleichheitszeichen zwischen den ökonomisch gegensätzlichen Klassen und der darüber stehenden Staatsgewalt. Wenn man also davon ausgeht, dass der Staat die gute sittliche Gemeinschaft aller ehrlichen Bürger ist, werden die reichen Steuerhinterzieher, an deren Beruf etwa als Unternehmensführer, siehe Herr Zumwinkel von der Post, nie Zweifel aufgekommen sind, diese werden dann zu Schmarotzern an dieser nationalen Gemeinschaft. Und zwar, wie gesagt, nicht wegen ihres bürgerlichen Berufs als Unternehmensführer, sondern wegen der Art und Weise, wie sie ihre Steuern nicht abführen. Diese sogenannten Schmarotzer schicken ihre Kinder auf unsere Gymnasien und fahren mit dicken Autos auf unseren Straßen, wollen aber einfach für diese Leistungen keinen Cent locker machen, sondern tragen ihr Geld in die Schweiz. Der Fall ist also klar, die Jagd eröffnet. Kauft euch endlich die reichen Steuersünder. Diese Moral kann die Bild-Zeitung leicht anstacheln, sie ist ja schon immer vorhanden.
Der Kauf im wörtlichen Sinne wirft allerdings Probleme auf, weil es sich um eine CD mit geklauten Daten handelt. Das mit dem ins Auge gefassten Deal ganz offensichtlich Schweizer Recht missachtet wird, spielt in der hiesigen öffentlichen Debatte um die Rechtmäßigkeit des Kaufs keine Rolle. Umgekehrt steht aber der Verdacht im Raum, dass ausgerechnet der Hüter des deutschen Gesetzes zum Hehler wird, wegen des eigenen Vorteils zum Nutznießer der kriminellen Machenschaften einer anderen Person, also gegen sein eigenes Recht verstößt. Dem wird wiederum entgegengehalten, das sei doch für eine gute Sache, oder? Damit beginnt, und damit ist man schon bei einem munteren moralischen Streit um die Abwägung kollidierender Rechtsgrundsätze. Dieser Streit geht so. Die eine Seite betont, dass der Staat gestohlene Daten für die Bestrafung von Betrügern natürlich kaufen darf. Er schmiert ja auch Kronzeugen mit der Aussicht auf Strafmilderung. Für die Befürworter des Kaufs der gestohlenen Daten ist klar, dass hier der gute Zweck das rechtlich anrüchige Mittel heiligt. Dagegen betont die andere Seite, natürlich darf der Staat nicht zum Hehler werden, weil Recht Recht bleiben müsse. Er hat ja auch im Fall Daschner, wer sich erinnert, das war der frühere Frankfurter Polizeiobrist, die Folter für ein gutes Werk nicht erlaubt. Er wollte mit der Folter ein Geständnis erpressen von einem Kidnapper. So sagt etwa, und so die Position von Olaf Henkel, dem früheren Vertreter der deutschen Industrie, stellvertretend hier für viele FDP-Anhänger. Dagegen wiederum wird eingewandt, ein Verzicht auf den Kauf wäre eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes. Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. So der alternde Moralapostel der CDU, Heiner Geißler, der heute für die CDU die sozial Schwachen, die die CDU verursacht, in Schutz nimmt. Wenn es sich nicht gar um Strafvereitlung im Amt handelt, so Sarah Wagenknecht von der Linken. Also in diesem Hin und Her werden lauter hohe Rechtsgüter gegeneinander gehalten. Der Kauf der gestohlenen Daten ist so gesehen womöglich ein Delikt, seine Unterlassung aber auch. Der Fall ist nicht eindeutig zu entscheiden. Und die Auseinandersetzung über die Abwägung der miteinander in Widerstreit stehenden Rechtsgrundsätze geht quer durch alle Parteien. Wenn man den materiellen Kern betrachtet, der sich hinter diesem Streit höchster moralischer und rechtlicher Prinzipien verbirgt, sozusagen das materielle Interesse der staatlichen Gewalt, das diese Auseinandersetzung um die Gewichtung höherer Rechtsgüter diktiert, dann ist die Angelegenheit denkbar banal und durchsichtig. Der Staat will das Geld, der Vermögende will es behalten.
Eigentlich könnte einem ziemlich egal sein, für welche Rechtsposition sich nun die eine oder andere Staatspartei entscheidet. Wenn nicht unabhängig von dieser Entscheidung die gesamte Debatte Aufklärung stiften würde über das wirkliche Verhältnis von Recht und politischer Gewalt in diesem Land. Wenn Politiker über ihr Verhältnis zum Recht sprechen, betonen Sie in der Regel, dass Sie zu diesem, Ihrem staatlichen Recht, das Sie gesetzt haben, in einem dienenden Verhältnis stehen. Die Wirklichkeit des Rechts, aus der die Debatte Ihre Fallbeispiele entlehnt, lehrt aber etwas anderes über das Recht als die Vorstellung vom dienenden Verhältnis der Staatsgewalt ihm gegenüber. Das Recht ist nicht oberster Zweck, sondern Mittel, und zwar der Staatsgewalt, die es setzt. So ist es einerseits absolut allgemeingültig Kraft Gewalt und andererseits aber nur relativ, weil gesetzt und verändert gemäß den Vorhaben dieser Gewalt. Entweder der Regierungsbeschluss hat vor den Gerichten Bestand, eine Anzeige gegen Merkel liegt vor, oder die Gesetzeslage muss dem staatlichen Bedürfnis nach Kontrolle grenzüberschreitender Geldströme eben angepasst werden. Frau Merkel, sonst eigentlich kein Bastardtyp, hat ein Machtwort gesprochen. Kaufen. Das wird nicht nur als gutes Geschäft mit Traumrendite gefeiert, sondern als ausgesprochen instinktsicher gelobt. Das spült nämlich nicht nur Geld in die Staatskasse, sondern lenkt auch noch die Moral der dienstbaren kleinen Leute auf die Mühlen der Regierung, ohne die es die vielen reichen Verantwortungsträger und andere Mitglieder der Geldelite sowie den gefüllten, mehr oder weniger gefüllten Haushalt unseres Rechtsstaates gar nicht gäbe. So kommen doch noch Recht und Moral und das Interesse der staatlichen Gewalt zur Deckung.
Das, Herbie, gilt aber nur im Inneren der Nation. Außen, außerhalb der nationalen Grenzen, steht es eher schlecht um diese Deckungsgleichheit. Die Sache, die hier verhandelt wird, hat nämlich eine imperialistische Substanz, vor der verblasst die im Inneren so aufgeblasene Debatte über die Verantwortlichkeit der Politik gegenüber den in rechtsmoralischer Hinsicht anzuwendenden Grundsätzen. Nach den Maßstäben der deutschen Politik ist nämlich weniger der Datenklauer kriminell, der sich die Daten ja offensichtlich widerrechtlich besorgt hat, sondern die sogenannte Steueroase Schweiz sitzt in Deutschland auf der Anklagebank. Mit ihren Steuervorteilen und ihrem Bankgeheimnis als Sonderangebot an das Finanzkapital lockt sie erfolgreich Milliarden aus aller Welt in ihre einheimischen Banken. Nach dem Urteil der maßgeblichen deutschen Politiker ist die Schweiz kriminell, leistet sie doch Beihilfe zum Steuerbetrug deutscher Steuerpflichtiger. Unverfroren misst die deutsche Politik das in der Schweiz geltende Recht an dem aus deutscher Sicht über ihm stehenden deutschen Recht und stellt fest, dass sich die Schweiz nach unserem deutschen Recht schuldig macht. Der Anspruch, dass sich die Schweiz dem Interesse der deutschen Finanzminister anzubequemen und ihr Recht gefälligst dem deutschen Anspruch gemäß zu machen hat, wird von deutscher Seite ganz gezielt auf undiplomatische Weise vorgetragen. Der frühere Finanzminister Steinbrück erfand dafür das militante Bild der Kavallerie, die für die Durchsetzung deutscher Ansprüche in der Schweiz verantwortlich sei, falls die dortigen Indianer, wie er die Schweiz bezeichnete, sich nicht freiwillig friedlich unterwerfen würden. Und wenn ich mich recht erinnere, hatte auch Müntefering, der Ex-SPD-Vorsitzende, ein ähnlich martialisches Bild auf Lager, um zu sagen, gewisse Fragen wären damals ganz anders gelöst werden. An dem zwischenstaatlichen Streit wird die einfache Wahrheit über die höhere Natur des Rechts offenbar. Da nämlich bei diesem zwischenstaatlichen Streit wird kein Diskurs um Rechtsidealismen zwischen den Nationen ausgetragen und von einem Respekt vor dem gültigen Schweizer Recht als einem hohen Gut ist nichts zu entdecken. Das politische Interesse Deutschlands ist der Leitfaden. Es soll zum zwischenstaatlichen, für die Schweiz verbindlichen Recht werden. Sie, die Schweiz, soll dem geforderten sogenannten automatischen Datenaustausch zustimmen. Also deutsches Interesse bei sich zum verbindlichen Recht machen und ihr Bankgeheimnis aufgeben. Diese Forderung hat es wahrlich in sich. Die Schweiz wird nämlich so grundsätzlich als internationaler Finanzplatz angegriffen, also in einem zentralen Bestandteil ihrer Staatsräson und ihrer internationalen Bedeutung.
Ja, es fällt auf, dass diese Dimension, die dieser deutsche Angriff auf elementares Schweizer Recht besitzt, von der demokratischen Öffentlichkeit in Deutschland nicht besonders registriert wird. Man stellt sich hierzulande auf den Standpunkt, als wäre es selbstverständlich, wenn Deutschland nur sein gutes Recht verlangt, dem sich die Schweiz und die anderen kleinen Steueroasen früher oder später werden beugen müssen. Dass dies zu einem diplomatischen Zerwürfnis zwischen der Schweiz und Deutschland führt, wie in der Neuen Zürcher Zeitung nachzulesen, liest man in hiesigen Gazetten überhaupt nicht. Steinbrücks Kavallerie, damit sind die Deutschland zur Verfügung stehenden politischen und ökonomischen Erpressungsmittel gemeint, muss dafür nicht einmal ausrücken, da die Steuer-CD schon einiges leistet. Die Selbstanzeigen deutscher Millionäre häufen sich und die Schweizer Banken sinnen nach neuen Geschäftsmodellen, um das bei ihnen angelegte Kapital zu behalten. An dem deutschen und im Übrigen auch in Frankreich gepflegten Angriff auf substanzielle Schweizer Rechtsgrundsätze wird deutlich, dass die maßgeblichen europäischen Nationen die Schweizer Methode, sich durch sein Bankgeheimnis für internationales Geldkapital interessant zu machen, indem man ihm durch entsprechende Steuersätze besonders günstige Verwertungsbedingungen einräumt, nicht mehr billigen wollen. Die früheren, aus dem Kalten Krieg herrührenden Gründe der Schweiz besondere Freiheiten im Umgang mit dem anlagesuchenden internationalen Finanzkapital zuzugestehen, werden gegenwärtig außer Kraft gesetzt. Die maßgeblichen euroimperialistischen Nationen wollen einfach nicht mehr billigen, dass internationales Finanzkapital, um dessen Anlage die Staaten immer konkurrieren, die Schweiz als Standort bevorzugt. Der von ihnen eingenommene Standpunkt besagt, dass die Heimat des Finanzkapitals gefälligst Deutschland sein soll. Deshalb muss die Schweiz ihr Recht ändern. Die darin eingeschlossene substanzielle Schädigung der Schweiz ist durchaus beabsichtigt und dient dem guten Zweck, internationales Geldkapital heimzuholen, nach Deutschland oder eben auch nach Frankreich. Da es sich also bei der Auseinandersetzung der Schweiz um eine gerade in der gegenwärtigen ökonomischen Krise extrem wichtige Affäre handelt, wird das Recht zu einer Frage des Kräfteverhältnisses zwischen den Staaten. Ob die gegen die Schweiz ins Feld geführten ökonomischen und politischen Erpressungsmittel ausreichen, um diese zu der geforderten Veränderung ihres nationalen Rechts zu veranlassen, das wird man sehen. Die aufgebaute Drohkulisse spricht jedenfalls für die Ernsthaftigkeit und Nachhaltigkeit, mit der die Schweizer Kapitulation verlangt wird. Man könnte natürlich noch einiges mehr zu dem innereuropäischen imperialistischen Fortschritt machen, der in letzter Zeit zu verzeichnen ist. Auch könnte man einiges über Probleme dieser, die sich aus diesen Ansprüchen ergeben, diskutieren. Doch soll an dieser Stelle nun Schluss sein.
Das war die Sendung Forum Gegenstandpunkt bei Radio X. Diese Sendung wird morgen von 9 bis 10 Uhr wiederholt. Wer sie im Internet nachhören möchte, hat dazu Gelegenheit unter der Internetadresse www.farberot.de. Wer mit uns über die Thesen diskutieren will, die wir heute dargestellt haben, hätte schon heute Abend Gelegenheit dazu im Gewerkschaftshaus Wilhelm-Leuschner Straße 69 in der Nähe des Hauptbahnhofs Straßenbahnhaltestelle Basler Platz. Zugang über den Hof heute Abend um 19.30 Uhr. Danach wieder Mitte April, das sagen wir dann noch rechtzeitig an. Die nächste Sendung könnt ihr in 14 Tagen am 29. Montag, den 29. März hören. Das ist eine zweistündige Sendung. Und danach am Ostermontag.